Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, hier auf der Wüstenwelle 96.6. Mein Name ist Nicolas Steele und in unserer heutigen Sendung stelle ich euch den ersten Teil eines ganz besonderen Hörspiels vor. Es geht um die Journalistin Elizabeth Jane Cochran, besser bekannt unter dem Pseudonym Nellie Bly. Sie schrieb ihre ersten Reportagen schon vor über 130 Jahren und leistete damit Pionierarbeit auf dem Gebiet des investigativen Journalismus. Ihr erhaltet gleich einen Einblick in Nellie Blys beruflichen Werdegang und ihre, sagen wir, unkonventionelleren Methoden. Entstanden ist das Hörfeature im Rahmen der Masterarbeit von Lisa Fritz und Vanessa Lahit im Fach Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Ihr hört nun also Nellie Bly, Pionierin des Investigativjournalismus.
Zu Hilfe! Die blauen Bäume, sie verschlingen mich! 1000 blaue Bäume! Ich kann es fühlen! Das klingt nicht irre genug. Nochmal.
Eine junge Frau steht in einem verschlissenen Kleid vor dem Spiegel, verdreht die haselnussbraunen Augen und lässt den zierlichen Körper zucken. Das dunkle, lockige Haar hängt ihr in Strähnen ins Gesicht. Ihre Wangen sind schon ganz gerötet.
Damit sie mich für irre halten, muss ich die Rolle perfekt spielen.
Nellie Bly lässt sich auf den hölzernen Schreibtischstuhl in ihrem kleinen quadratisch geschnittenen Zimmer fallen. Aufgeschlagen vor ihr liegt ein abgegriffenes Notizbuch. Begriffe wie Isolation, Steuergelder und Folter sind in roter Farbe eingekreist. Dick unterstrichen in der Mitte des Blattes: Blackwell's Island.
Ich muss für verrückt erklärt und eingewiesen werden, um die Missstände in der Psychiatrie aufzudecken. Nur so kann ich den Frauen helfen.
Nellie steht auf, schlüpft in ihren karierten Mantel und blickt ein letztes Mal eindringlich in den Spiegel. Doch wer ist diese junge Frau, die sich trotz voller Gesundheit freiwillig in eine der berüchtigsten Psychiatrien des Landes einweisen lassen will? Jahre zuvor. Am 5. Mai 1864 wird im idyllischen Pitts Mills im Westen Pennsylvaniens ein kleines Mädchen geboren. Man tauft sie auf den Namen Elizabeth Cochran. Dass dieses Mädchen später als Nellie Bly weltweit Geschichte schreiben wird, ahnt damals noch niemand. Die ersten Jahre ihres Lebens verbringt Elizabeth in völliger Unbeschwertheit. Vater Michael ist ein angesehener Kaufmann. Aus erster Ehe bringt er 10 Kinder mit in die Familie. Ihre Mutter Mary Jane und Michael bekommen außer ihr noch 4 weitere gemeinsame Kinder. In dem zweistöckigen Ziegelhaus mit seinen langen Balkonen ist immer viel los. Der Alltag mit einer so großen Familie ist zwar anstrengend, aber der Umgang miteinander sehr liebevoll. Elizabeth ist nicht zu übersehen. Wie ein bunter Farbklecks sticht sie aus der großen Kinderschar hervor. Mary Jane zieht ihrem Sonnenschein rosafarbene Kleider und Socken an und schmückt das wilde Haar mit pinken Schleifchen. Irgendwann wird Elizabeth von allen nur noch Pink genannt. Im Sommer tobt das flinke Mädchen mit seinen Schwestern und Brüdern am plätschernden Ufer des Flusses Crooked Creek. Sie spielen Fische fangen, jagen Frösche oder lassen Kieselsteine über das klare Wasser hüpfen. Ganz gleich, ob sie es mit Menschen oder Tieren zu tun hat. Elizabeth ist neugierig und stellt jede Menge Fragen. Auch ihren Vater, einen stämmigen Mann mit dunklem Haar und großen Ohren, begleitet sie regelmäßig auf seinen Wegen. Unter anderem in seinen Kaufladen. Kurz nach dem Bürgerkrieg beginnt das Geschäft wieder zu florieren. Dort gibt es allerlei zu kaufen. Haushaltswaren, Liköre und Lebensmittel. Doch Elizabeth hat nur Augen für die grün-rot gestreiften Zuckerbonbons. Wenn Michael seiner Tochter am Verkaufstresen einen Kuss auf die Wange gibt, kitzelt sie sein Bart. Das proppere Mädchen lacht und quietscht. Allen Kunden um sie herum bleibt keine andere Wahl, als mitzulachen. Am liebsten aber beobachtet Elizabeth ihren Vater, wenn er morgens seinen schwarzen Kaffee trinkt und gedankenverloren auf das Feld hinter dem Haus schaut. Zwischen den goldenen Ähren ranken tiefblaue Kornblumen und roter Klatschmohn. Der Dampf des Kaffees wiegt sanft in der Luft, wie das Getreide auf dem Feld. Sein Duft vermischt sich mit dem Geruch von Heu, von dem Vieh und den blühenden Pflanzen. Als das kleine Mädchen 5 Jahre alt ist, muss die Familie sich von dem geliebten Haus am Fluss trennen. Sie zieht nach Apollo, im Bundesstaat Pennsylvania, dem Geburtsort ihres Vaters. Und ab hier beginnt die Unruhe, die sich wie ein roter Faden durch Elizabeths späteres Leben ziehen wird. Michael Cochran ist ein gutmütiger Vater und seiner Frau ein respektvoller Ehemann. Er stirbt kurz nach dem Umzug an einem Schlaganfall. Zum ersten Mal wird Elizabeth mit dem Gefühl von Angst konfrontiert. An diesem Ort, der dem Mädchen völlig fremd erscheint, verliert sie zunächst ihren Vater und dann ihre geliebten Halbgeschwister, die zur leiblichen Mutter ziehen. Der einstige Wohlstand weicht schnell bescheidenen Lebensverhältnissen. Für eine verwitwete Mutter ist es nicht leicht, die Familie zu ernähren. Früher schallte Mary Janes lautes, herzliches Lachen so oft durch das große Haus. Jetzt ist es immer seltener zu hören. Stattdessen zeichnen sich mehr und mehr Sorgenfalten über ihren grünbraunen Augen ab. Auch das einmal so volle Haar, in das sich die kleine Elizabeth bei Umarmungen sehr gerne hineinkuschelt, wird immer schütterer. Die einst so lebensfrohe Elizabeth kommt inmitten all dieser Umbrüche in die Schule und wird rasch zum Problemkind. Die Lehrerinnen beschreiben sie als ein impulsives und streitsüchtiges Mädchen. 3 Jahre nach dem Tod ihres Vaters lernt die Mutter einen hageren Kriegsveteranen kennen. John Ford. Die beiden heiraten. Und die junge Elizabeth merkt schnell, dass ein falscher Partner noch verheerender ist als keiner. Der neue Stiefvater hängt an der Flasche, ist faul, launisch und gewalttätig. Wenn John betrunken ist, pöbelt er im starken Südstaaten-Akzent herum, schlägt Frau und Kinder grün und blau. Jahreswechsel 1876-1877. Elizabeth ist nun 12 Jahre alt. Die Situation eskaliert. Bei einer Neujahrsfeier in der örtlichen Kirche richtet John eine Pistole auf die Mutter. Elizabeths Brüder können in letzter Sekunde eingreifen und ihren Stiefvater zu Boden stürzen. Als er dies einige Wochen später noch einmal tut, fasst Mary Jane einen mutigen Entschluss. Sie reicht die Scheidung ein. Ein Skandal, denn nur etwa 3 von 1000 verheirateten Paaren ließen sich zur damaligen Zeit in den USA scheiden. Die weit verbreitete Meinung im 19. Jahrhundert war, dass eine Frau nicht für das Leben ohne männliche Führung geschaffen ist. Somit war das bewusste Auflösen einer Ehe gesellschaftlich verpönt. Und ganz besonders, wenn sich die Frau selbst dazu entschlossen hatte. Der Scheidungsprozess vor Gericht wird zur Belastungsprobe für die gesamte Familie. Nachbarn und Bekannte ziehen über die Cochrans her. Sie tuscheln, wenn die Familie aus dem Haus tritt. ignorieren Mary Jane, wenn sie auf dem Wochenmarkt lächelnd in deren Gesichter blickt. Nach all diesen Erfahrungen, der finanziellen Misere durch den Tod ihres Vaters, der Gewalt durch ihren Stiefvater und all der Missgunst, die ihrer Mutter nach der Scheidung entgegenschlägt, steht für Elizabeth eines fest.
Ich will nie von einem Mann abhängig sein.
Inzwischen ist aus dem Kind eine adrette Jugendliche von 15 Jahren geworden. An ihrer frechen Art jedoch hat sich wenig geändert. Die wilde Mähne versucht sie mit einer Hochsteckfrisur zu zähmen. Nur der markante, lockige Pony auf ihrer Stirn verrät, was sich im Dutt versteckt. In ihrem Umfeld heiraten mittlerweile sämtliche Frauen, darunter auch ihre jüngere Schwester Kate. Doch Elizabeth schmiedet weiter Pläne, um ihre eigene Unabhängigkeit zu wahren. Zu dieser Zeit, Ende der 1870er Jahre, befindet sich Amerika im Umbruch. Die Industrialisierung ist auf ihrem Höhepunkt angekommen. Am gelb gefärbten Horizont der US-amerikanischen Metropolen rauchen die Fabrikschlote. In den staubigen Hallen werden ununterbrochen Kupfer, Stahl oder Stoffe produziert. Das schafft jede Menge Arbeitsplätze. Immer mehr Menschen verlassen ihre Dörfer, um in großen Städten den amerikanischen Traum zu verwirklichen. Auch aus anderen, meist ärmeren Ländern wandern die Menschen ein. Ganze 13,5 Millionen Immigrantinnen kommen zwischen 1865 und 1900 in die Vereinigten Staaten. Viele von ihnen aus England, Irland, Italien und Deutschland. Sie alle verbindet eines: die Hoffnung auf Arbeit und somit auf ein besseres Leben. Von der damals vorherrschenden Vision erzählt uns Georg Schild, Professor für nordamerikanische Geschichte an der Universität Tübingen.
Amerika hat eben den Anspruch gehabt, dass wenn jemand arbeitet, er es auch zu Wohlstand bringt. Für diese Menschen ist es wirklich eine Befreiung zu arbeiten und die Früchte der eigenen Arbeit dann selbst für sich nutzen zu können und nicht abgeben zu müssen an einen Großgrundbesitzer oder an einen Lord, in dessen Diensten man steht. Und das ist der American Dream, verständlich nur vor dem Hintergrund der damaligen Zeit und der ziemlich schlimmen Lebensumstände und Lebensbedingungen, die in Europa bestanden.
Was einerseits Fortschritt und Arbeitsangebote bedeutet, verstärkt andererseits gesellschaftliche Missstände und die Armut. Denn das Leben in den US-amerikanischen Industriestädten ist alles andere als traumhaft. Die Arbeitenden hausen in heruntergekommenen Bruchbuden ohne fließend Wasser, Gas oder Strom. In den sogenannten Tenements haben viele der Unterkünfte keine Fenster. Manche sind so marode, dass der Wind nachts durch die Fugen pfeift. Auf oft nur 9 Quadratmetern drängen sich bis zu 20 Personen. Jeden Alters, verschiedenster Herkunft. Einige Kinder sterben an Sauerstoffmangel. Und auch Krankheiten wie Cholera, Typhus oder Grippe grassieren in den Mietskasernen. Obwohl die Arbeitenden eine 6- oder gar 7-Tage-Woche mit bis zu 16 Stunden am Tag haben, reicht der Lohn zumeist nur für eine Mahlzeit am Tag. Von den Bedingungen innerhalb der Fabriken und dem Umgang mit den Angestellten ganz zu schweigen. Selbst kleine Kinder schuften in den Fabrikhallen, schleppen Kohlekisten oder stechen sich die winzigen Finger an den Webstühlen blutig. Doch trotz all des Elends ergeben sich auch manche Chancen. Für tatkräftige junge Frauen in der amerikanischen Gesellschaft bietet sich die Möglichkeit, auf eigenen Beinen zu stehen. Das motiviert auch Elizabeth.
Die Menschen brauchen mehr Bildung. Als Lehrerin könnte ich dabei helfen. Mir steht ein Teil von Vaters Erbe zu. Das für die Ausbildung zur Lehrerin reicht?
Voller Tatendrang vereinbart Elizabeth einen Termin mit dem Bankier, der das Erbe von Vater Michael bis zu ihrer Volljährigkeit verwaltet. Sie schildert dem jungen Mann ihre ambitionierten Pläne. Daraufhin erzählt er ihr von einer Schule für angehende Lehrerinnen. Das Erbe sollte alle anfallenden Kosten decken. Als Elizabeth das Büro verlässt und ein warmer frühsommerlicher Windstoß ihren geöffneten Mantel umspielt, verspürt sie zum ersten Mal seit langer Zeit Hoffnung. Einige Monate später, im September 1879, beginnt sie die Ausbildung an der Indiana Normal School in Pittsburgh. Jeden Morgen passiert Elizabeth die viktorianische Veranda, um in das rot gestrichene Schulgebäude zu gelangen. Rundbogenfenster in den Unterrichtsräumen zeigen auf den Schulhof mit seinen Blumenrabatten. Elizabeth belegt Kurse in Grammatik, Kunst und Mathematik. Die größte Freude aber machen ihr die Bibliotheksbesuche nach Schulschluss. Auf einem zerschlissenen, aber bequemen Ohrensessel aus dunkelgrünem Samt taucht sie ein in die Welt alter Klassiker und moderner Literatur. Am meisten ergreift sie der Roman »Betty und ihre Schwestern« von Louise May Alcott. Sie blättert konzentriert durch die angestaubten Seiten, bis draußen der Abend anbricht und die Bibliothekarin sie aus ihren Tagträumen reißt. Und genau so wird sie einige Monate später auch aus ihrem Traum gerissen, eine unabhängige Lehrerin zu werden. Vollkommen unerwartet teilt man ihr mit, dass ihre finanziellen Mittel nicht weiter für die Ausbildung reichen. Der Bankier hatte sich verrechnet. Nach nicht einmal einem Semester auf der Lehrerinnenschule kann sich Elizabeth kein weiteres mehr leisten. Ein herber Rückschlag. Wieder einmal. Zusammen mit ihrer Familie, die mittlerweile nur noch aus ihrer Mutter und ihren vier Geschwistern besteht, zieht Elizabeth in einen Vorort von Pittsburgh. Sie ist nun 16 Jahre alt, ihre Brüder ein wenig älter. Allesamt hoffen sie, durch die Nähe zur Großstadt einfacher eine Arbeit zu finden. Und wieder einmal haben die Männer dabei deutlich mehr Erfolg als Elizabeth. So steht sie an demselben Punkt wie nur kurze Zeit zuvor. Voller Sorge darüber, was die Zukunft bringen wird. Resigniert, weil ihr Plan trotz all der Mühen gescheitert ist. Und wütend, weil ihr als Frau ohne höhere Bildung und ohne die finanziellen Mittel die so sehnsüchtig gewünschte Unabhängigkeit offensichtlich verwehrt bleiben wird.
Was, wenn die Gesellschaft recht hat? Wenn ich ohne einen Mann im Leben keinerlei Möglichkeiten habe?
April 1884. Elizabeth fühlt sich verlorener denn je. Sie ist nun fast 20 Jahre alt und wohnt nur noch mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder in Pittsburgh. In der Zwischenzeit arbeitet sie übergangsweise als Putzfrau oder Kindermädchen, aber nichts davon erfüllt sie. Was Elizabeth in diesen aussichtslosen Zeiten zum täglichen Trost wird, ist die Zeitung The Pittsburgh Dispatch. In den frühen Morgenstunden hastet Elizabeth als allererste zum Kaufladen an der Straßenecke. Wortlos hält ihr der verschlafene Verkäufer bereits die Zeitung hin. Diese junge Dame ist wahrhaftig zu einer Stammkundin geworden, denkt er sich. Zurück am Küchentisch breitet Elizabeth sorgsam den Dispatch vor sich aus. Wie sehr sie das leise Rascheln der Seiten liebt. Sie verschlingt die Artikel, egal ob Lokalmeldungen, politische Kolumnen oder Berichte aus dem Ausland. Am liebsten aber liest Elizabeth die Kolumnen von Bessie Bramble, der ersten und bisher einzigen weiblichen Journalistin in Pittsburgh. Bramble ist fast 50, kommt aus gutem Hause und ist mit einem erfolgreichen Bankier verheiratet. Und trotzdem lässt sie es sich nicht nehmen, auf soziale Missstände und Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen hinzuweisen. Für Elizabeth eine große Inspiration. Einer von Bessie Brambles größten Gegenspielern ist Erasmus Wilson. Er schreibt ebenso für die Pittsburgh Dispatch, was aber in keiner Weise bedeutet, dass die beiden derselben Meinung sind. Im Gegenteil. Wilson hat, wie die meisten Männer dieser Zeit, ein sehr konservatives Weltbild und befeuert in seiner Kolumne regelmäßig frauenfeindliche Stereotype. Auf die Spitze treibt er das, als er den Artikel »Wozu junge Frauen gut sind« veröffentlicht.
Frauen, die den Ehrgeiz haben, einen Beruf oder sogar eine Karriere anzustreben, sind eine Ungeheuerlichkeit. Der einzige Ort, an den sie gehören, ist das Zuhause, hinter den Herd.
Außerdem habe eine Frau die Kinder zu versorgen. Dass es einigen Frauen seit neuestem einfällt, als Sekretärinnen oder Verkäuferinnen zu arbeiten, empört ihn zutiefst. Bei Elizabeth trifft der Artikel einen wunden Punkt. Er weckt in ihr all die schlechten Erinnerungen, all den Groll, der sich in den letzten Jahren wegen genau dieser Ungerechtigkeiten aufgestaut hat. Dennoch kann sie nicht aufhören, den Artikel wieder und wieder zu lesen, bis die Worte vor lauter Tränen der Wut verschwimmen. Elizabeth ist so in Rage, dass sie sich kurzerhand entschließt, einen Leserbrief als Antwort auf den Artikel zu verfassen. Welche Folgen diese Entscheidung für ihr gesamtes Leben haben wird, ist ihr zu diesem Zeitpunkt längst nicht bewusst.
Madden, sehen Sie her! Ein neuer Leserbrief, bissig, sehr prägnant, unterschrieben mit Lonely Orphan Girl. Sie schreibt, dass nicht die arbeitenden Frauen das Problem seien, sondern die unzähligen Steine, die ihnen in den Weg gelegt werden. Dass ich nicht lache.
Im Büro des Pittsburgh Dispatch runzelt der etwas dickliche Kolumnist Erasmus Wilson missbilligend die Stirn. Auf seiner großen Nase sitzt eine schmale Brille. Das graue Haar ist in strengem Seitenscheitel aus seinem Gesicht gekämmt. Vor ihm steht ein etwas jüngerer, schlankerer Mann. Er lehnt sich mit fragendem Blick an den Schreibtisch aus edlem Eibenholz. Es ist der Chefredakteur George Madden. Er lockert die schwarze Fliege an seinem Hals, während er mit der anderen Hand nach dem Brief greift.
Touché, die kontert ziemlich schlagfertig gegen ihre Kolumnen. Ihre Grammatik ist nicht perfekt, aber sie kommt auf den Punkt und trifft genau ins Schwarze. So jemanden können wir hier gebrauchen. Lassen Sie uns eine Anzeige veröffentlichen. Vielleicht findet sich dieses einsame Waisenkind ja.
Einige Tage darauf, kurz nach Jahresbeginn 1885, wird das Lonely Orphan Girl darum gebeten, sich mit Name und Adresse im Redaktionsbüro zu melden. Als Elizabeth, wie immer beim Frühstück, die Zeitung aufschlägt und die Anzeige liest, kann sie ihren Augen kaum trauen. Sie entschließt, noch am selben Tag mit dem Zug nach Pittsburgh zu fahren. Niemals hätte sie es sich nehmen lassen, Erasmus Wilson persönlich die Stirn zu bieten. Die weißverschneite Berglandschaft und der fast zugefrorene Allegheny River ziehen an Elizabeth vorbei. Während die Lok über die Gleise rattert, wächst ihre Aufregung. Was, wenn sie mit ihrem Leserbrief zu weit gegangen ist?
Endstation Pittsburgh, alle bitte aussteigen!
Der Schaffner reißt sie aus ihren Gedanken. Das märchenhafte Winteridyll ist der düsteren Kulisse Pittsburghs gewichen. Grau in Grau tut sich am Horizont ein Fabrikschlot nach dem anderen auf. Wie zornige Geister steigen dichte Rauchschwaden aus den Schornsteinen auf. Als sich die Waggontüren öffnen, schießt Elizabeth ein beißender, schwefelhaltiger Gestank in die Nase. Doch Kehrtmachen kommt nun nicht mehr in Frage. Viel zu groß ist ihre Neugier darauf, was sie im Büro des Dispatch erwartet. Also hält sich die Frau das bunt bestickte Halstuch vor das Gesicht und läuft los. Der Weg führt Elizabeth durch Straßen voller Unrat, vorbei an Menschen mit rußgeschwärzten Gesichtern und zerlumpter Kleidung. Das ist sie also, die sogenannte Steel City. Eine Stadt, die wie so viele rasant gewachsen ist. Zu ihrer Linken die grauen Fabrikhallen mit schweißgebadeten Arbeitern. An den Hochöfen riskieren sie für kleines Geld ihr Leben. Zu ihrer Rechten die Mietskasernen, vor denen löchrige Bettlaken mit bunten Flicken und notdürftig gereinigte Arbeitskittel an Wäscheleinen hängen. Elizabeth läuft über eine der massiven Betonbrücken, die tausende Arbeiter innerhalb kürzester Zeit über den Monongahela River gespannt haben. Dann endlich tut es sich vor ihr auf. Das eindrucksvolle, vierstöckige Redaktionsgebäude des Pittsburgh Dispatch mit seinem unverkennbaren Schriftzug. Als Elizabeth durch die breite Eingangstür tritt und sich vorstellt, schickt die Empfangsdame sie mit einem wissenden Nicken zu George Madden.
Zum Chefredakteur höchstpersönlich.
Das Lonely Orphan Girl läuft das elegant marmorierte Treppenhaus hinauf. Mit den Fingern streicht sie über das Treppengeländer. Es ist kunstvoll aus Holz geschnitzt und glänzt, dass man sich darin spiegeln kann. So etwas Schönes hatte sie bisher nur auf Bildern gesehen. Vor lauter Ehrfurcht vergisst sie fast ihre Nervosität. Dann steht sie vor ihrem Ziel. An der verglasten Tür sind schwarze Lettern befestigt. George Madden, Chefredakteur. Sie ist nur angelehnt, weshalb Elizabeth vorsichtig anklopft und in das Zimmer tritt. Madden hebt die Augenbrauen, die für sein so dunkles Haar ungewöhnlich hell sind. Dann begrüßt er Elizabeth überraschend freundlich und kommt ohne Umschweife zum Punkt.
Ich möchte, dass Sie einen bezahlten Artikel schreiben. Genauso wie in Ihrem Leserbrief. Über Themen, die Sie beschäftigen, aus weiblicher Perspektive. Was meinen Sie?
Ein richtiger Artikel? Und sogar bezahlt? Selbst Ihre kritische Sichtweise scheint ganz und gar erwünscht. Elizabeth hatte mit vielem gerechnet. Aber das hätte sie sich im Leben nicht träumen lassen. Am 25. Januar 1885, nur ein paar Tage nach dem Aufeinandertreffen, erscheint ihr erster Artikel im Pittsburgh Dispatch. The Girl Puzzle. Elizabeth schreibt:
Einige Leute behaupten, dass es nicht gut wäre, eine Frau an einen Ort zu bringen, an dem sie nicht geschützt ist. Als Handelsreisende oder in ähnlichen Positionen wird eine echte Frau sich überall schützen. Auf der Straße ebenso wie hinter dem Schalter, als Schaffnerin ebenso wie in einem Büro oder einer Fabrik. In solchen Positionen, in denen sie die Löhne der Männer erhält, würde sie sich unabhängig fühlen. Sie könnte sich selbst versorgen. Es gibt viele reiche und bedeutende Männer, die mit nichts angefangen haben. Aber wo sind die Frauen? Die Mädchen sind genauso intelligent und lernen viel schneller. Warum sollten sie also nicht dasselbe tun dürfen?
Elizabeth prangert die Diskriminierung der Frauen an, die ungleiche Bezahlung, die Chancenlosigkeit. Trotz, oder wahrscheinlich gerade wegen, ihrer provokanten Art, gelingt ihr etwas, das selbst die wenigsten männlichen Redakteure schaffen. Ihr Artikel wird gleich in zwei aufeinanderfolgenden Ausgaben abgedruckt. Mit ihrem eingänglichen und durchdachten Schreibstil nimmt Elizabeth ihre LeserInnen an die Hand. So erreicht sie auch Menschen, die zwar weniger gebildet, dafür aber in der Mehrzahl sind. Die raffinierten Vergleiche und schlagfertigen Anekdoten, die später zu ihrem Markenzeichen werden sollen, bringen frischen Wind in den Pittsburgh Dispatch. Chefredakteur Madden ist begeistert. So begeistert, dass er sie bittet, als Orphan Girl einen weiteren Text zu schreiben. Der zweite Artikel handelt vom Thema Scheidung. Mit jeder Zeile, mit jedem einzelnen Wort kann man spüren, wie sehr diese Angelegenheit Elizabeth aufwühlt.
Der Kelch des Ehelebens steht vor ihnen. Mit der eitlen, eingebildeten Vorstellung, sie wüssten, was er enthält, greifen sie eifrig danach, wenn sie ihn bei ihrer Verlobung an die Lippen halten. Sie träumen von Nektar und Glückseligkeit, trinken und erleben eine unbeschreibliche Überraschung. Was wie der reichste Wein aussah, verwandelt sich in bittere Galle. Die Schuppen fallen ihnen von den Augen. Sie sehen mit Abscheu jeden in seiner wahren Farbe. Das Leben ist nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Und so wird es unerträglich. Am Ende eine Scheidung.
Es ist nicht die Aufgabe aller Mädchen, Ehefrauen zu sein. Ebenso wenig, wie es die Aufgabe aller Männer ist, Ehemänner zu sein.
Elizabeth rechnet ab. Mit der Ehe als Institution, dem fatalen Scheidungsgesetz und der finanziellen Abhängigkeit von Frauen. Eine ganze Flut an Leserbriefen erreicht nach der Veröffentlichung die Redaktion. Sie enthalten sowohl Zuspruch als auch Kritik. Doch eines ist jedem klar: Elizabeth sorgt für Aufsehen. Auch der erfahrene Chefredakteur Madden erkennt das und bietet ihr kurzerhand eine Stelle an. Mit gerade einmal 20 Jahren wird Elizabeth zur ersten festangestellten Frau beim Pittsburgh Dispatch. Weil Frauen damals jedoch nicht unter ihrem realen Namen schreiben, muss rasch ein Pseudonym her. In der ersten gemeinsamen Konferenz summt ein älterer Kollege ein Lied. Es handelt von einem cleveren Mädchen aus Pennsylvania, Nellie Bly. Nellie Bly. Ja, das passt wie die Faust aufs Auge.
Nellie Bly. Jetzt wissen wir also, woher das Pseudonym kommt. Es war der Name eines Songs von Stephen Foster aus dem Jahr 1850. Und wir wären nicht bei Radio Mikro Europa, wenn wir nicht einmal hineinhören würden. Hier ist Stephen Fosters Nellie Bly.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Die Beatles mit Paperback Writer. Das ist tatsächlich einer ihrer wenigen Songs, in denen es mal nicht um Liebe geht, sondern um einen aufstrebenden Schriftsteller. Der nächste Song führt uns von England zurück in Nellie Blys Heimatstadt. Hier ist Guy Mitchells Interpretation von Pittsburgh, Pennsylvania.
There's a pawn shop on a corner in Pittsburgh, Pennsylvania.
And I walk up and down neath the clock.
By the pawn shop on a corner in Pittsburgh, Pennsylvania.
But I ain't got a thing left to hock. She was peaches, she was honey, and she cost me all my money. 'Cause a whirl round the town was her dream.
Was her dream.
Took her dancing, took her dining, till her blue eyes were shining with the sights that they never had seen.
Never seen.
If you should run into a golden-haired angel and ask her tonight for a date, she'll tell you somewhere there's a rich millionaire who is calling again about eight.
There's a pawn shop on a corner in Pittsburgh, Pennsylvania,
and I've just gotta get five or ten.
Five or ten. From the pawn shop on the corner in Pittsburgh, Pennsylvania. Gotta be with my angel again.
She was honey, and she cost me all my money. 'Cause a whirl round the town was her dream.
Was her dream. Took her dancing, took her dining, till her blue eyes were shining with the sights that they never had seen.
If you should run into a golden-haired angel and ask her tonight for a date, she'll tell you somewhere there's a rich millionaire who is calling again about eight.
There's a pawn shop on the corner in Pittsburgh, Pennsylvania,
and I've just gotta get five or ten.
Five or ten. From the pawn shop on the corner in Pittsburgh, Pennsylvania, gotta be with my angel.
Guy Mitchell mit einem kleinen Eindruck aus Nellie Blys Heimatstadt Pittsburgh. Ihr hört den Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle 96.6. Jetzt geht es weiter mit Nellie Bly, Pionierin des Investigativjournalismus, dem Hörfeature von Vanessa Lahitt und Lisa Fritz.
Einige Tage später möchte Madden mit Bly sprechen. Es geht um ihre Artikel. Einerseits sorgen sie für Umsatz, weil sie so sehr polarisieren. Andererseits setzen sie Madden auch unter Druck. Es gibt Proteste und Drohungen von Investoren, ihre Werbeanzeigen zurückzuziehen, sollte der Dispatch diese Art von Artikel nicht einstellen. George Madden sieht nur eine Lösung. Er weist Nellie die Seiten für Vermischtes und Gesellschaft zu.
Ich soll meine Füße stillhalten. Ganz vorbildlich und brav über die Blumen unserer Stadtgärten und die neue Mode der bürgerlichen Leserschaft berichten. Klassische Frauenthemen also. Dafür bin ich nicht hier.
Journalistin Nellie Bly ist nunmehr zu allem entschlossen. Sie schlägt Madden eine Idee für eine Reportage vor. Das Thema hat es in sich, denn es soll um die widrigen Arbeitsbedingungen für Frauen in Pittsburghs Fabriken gehen. Der Chefredakteur entscheidet sich, ein Wagnis einzugehen und stimmt zu. Doch Nellie muss jetzt kreativ sein. Ihre Arbeit hat ihr gezeigt, dass Grenzen für Journalisten und Journalistinnen existieren. Gibt man sich als einer aus, steht man vor verschlossenen Türen. Informanten verweigern die Auskunft oder beschönigen Fakten. Nelly hat zwar das Talent, durch Empathie und Nahbarkeit eine Verbindung zu dem Protagonisten aufzubauen, doch sie braucht eine neue Methode, um an die Wahrheit zu gelangen.
Es gibt nur einen Weg, an die Informationen der Arbeiterinnen heranzukommen. Ich muss selbst eine von ihnen werden.
Getarnt mit einem schlichten Leinenkleid und einem weißen Kopftuch mischt sich Nelly unter die Frauen. Sie merkt schnell, dass der Turbokapitalismus Ende des 19. Jahrhunderts auch die Arbeitsbedingungen beeinträchtigt. In den Fabriken sind die Frauen tagtäglich toxischen Stoffen ausgesetzt. Jung und alt haben Atemprobleme und Brandblasen an ihren Händen. Die Augen tränen und sind rot unterlaufen. Die Arbeiterinnen bekommen kein regelmäßiges Geld. Allein die Stückzahl der produzierten Emaillebecher, Teller aus Pressglas oder Eisenbahnteile bestimmen den Lohn. So summiert sich erst nach Tausenden von produzierten Einheiten ein kleines Entgelt. Für ein bisschen Freiheit und ein Quäntchen Unabhängigkeit arbeiten die Frauen für einen Hungerlohn. Denjenigen, die diesem Druck nicht gewachsen sind, wird gekündigt. Nellys Investigativreihe über die unwürdigen Arbeitsbedingungen erscheint 2 Monate lang jeden Sonntag im Dispatch. Mit ihren verdeckten Recherchen bedient sie als eine der ersten das Genre des sogenannten Muckrakings. Diese Form des Schreibens ist in etwa mit dem heutigen Investigativjournalismus vergleichbar. Das Muckraking hatte Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zum Ziel, die sozialen Missstände und Korruption in Wirtschaft oder Politik aufzudecken. Oliver Biedlow ist promovierter Kommunikationswissenschaftler an der Hochschule Düsseldorf. Er erläutert die Intentionen der Muckraker.
Muckraking hatte dann als Grundimpuls so eine Art emanzipatorisches Erkenntnisinteresse, wenn man das mal mit Habermas ausdrücken wollen würde. Und diese Reportagen hatten entsprechend auch so eine appellative Struktur. Also das heißt, die hatten eine Appellstruktur, die wollten appellieren, die waren also keine neutralen und keine sozusagen objektiv geschilderten Sichtweisen, sondern sie wollten eben in der Verlängerung immer dann auch schon auf eine Veränderung hinwirken.
Doch trotz des Erfolgs von Nellys Reportagen gerät die Zeitung abermals unter Druck. Anzeigenkunden, Investoren und die Leserschaft aus dem Milieu, das unter Bleis Kritik steht, sehen sich angegriffen und bedroht. Wieder endet die Situation wie einige Monate zuvor. Madden will Nelly unbedingt behalten, doch er muss handeln. Er beschließt, Nelly zur Ressortleiterin für Garten und Mode zu ernennen.
Ich habe verstanden. Eine Beförderung, eine gute Tarnung für den eigentlichen Grund. Die Werbeeinnahmen sind mal wieder wichtiger als die Wahrheit.
Die Bereiche, die Nelly zugewiesen werden, stimmen sie unzufrieden. Doch würde sie so weit gehen, dass sie die Aussicht auf finanzielle Sicherheit riskieren würde? Noch im selben Jahr ergibt sich jedoch überraschend eine Möglichkeit für die junge Investigativjournalistin. Eine mexikanische Delegation lädt sie ein, um vor Ort über das lateinamerikanische Land zu berichten. Unter der Bedingung, dass sie nicht allein nach Mexiko reist, stimmt auch Madden zu. Nelly bittet ihre Mutter, Mary Jane, sie zu begleiten. Das Mutter-Tochter-Duo tritt die geplant 6-monatige Reise im Februar 1886 an. Weder Elizabeth noch Mary Jane haben je zuvor Pittsburgh oder Apollo verlassen. Und nun fahren die Frauen auf der neu erbauten Eisenbahnstrecke direkt nach Mexiko-Stadt. Die verschneiten Wälder Pennsylvaniens weichen taufrischen Südstaatenplantagen und später der Steppe mit ihren braunen Felsen und den riesigen Kakteen. Auch in den Waggons steigt die Temperatur immer höher. Nelly hat längst ihren karierten Wollmantel ausgezogen und die Knöpfe ihres Rüschenkragens geöffnet. Hin und wieder streift sie ein Luftzug, als ihre Mutter Mary Jane neben ihr versucht, sich mit einem lilafarbenen Fächer zu kühlen.
Einmal
Straßenszenen in Mexiko-Stadt bilden ein brillantes und unterhaltsames Panorama, für das es keine Gebühren gibt. Selbst Fotografen können dieses wunderbare Bild nicht erkennen. Wenn man sie nach mexikanischen Szenen fragt, zeigen sie einem Kathedralen, Städte, Berge und Heilige, aber nie das Wunderbare, das sie jeden Tag vor Augen haben. Den Alltag. Ebenso beschreiben die Journalisten diese oder jene Kathedrale, erzählen vom Alter der Gebäude, aber die Menschen, die Lebendigen, die finden kaum Erwähnung.
Nelly beschließt, trotz möglicher Gefahren, auch die abgelegenen Regionen im Landesinneren zu bereisen. Sie will einen authentischen Einblick in die Kultur und das Leben der Einheimischen erhalten. Und vor lauter Eindrücken weiß die Journalistin gar nicht, worüber sie zuerst berichten soll. Allein schon die Frauen in Veracruz, die im Schatten der Palmen in die Hände spucken, um Tortillateig zu kneten. So manch einem amerikanischen Leser würde es bei diesem Anblick grauen. Oder die Männer mit sonnengegerbter Haut und farbenfroh gefärbten Strohhüten, die in den Gassen von Jalapa sitzen und so tiefenentspannt Hütchen spielen. Umringt von Kaffee, Tabak und Vanilleplantagen, schreibt Nelly über das Leben in Mexiko. Über das wahre Leben. Die Artikel der mittlerweile 22-Jährigen sind ein Erfolg für den Dispatch. Nelly sprudelt nur so vor lauter Geschichten, Beobachtungen und Anekdoten zur Kultur und Lebensweise. Doch ihr abenteuerlicher Aufenthalt nimmt ein plötzliches Ende. Nelly muss abermals die Konsequenzen ihrer Worte erfahren. Sie wird landesweit gesucht. Die mexikanische Regierung hat von einem kritischen Artikel Wind bekommen. Nelly hatte über einen Journalisten berichtet, der wegen eines regierungskritischen Artikels fernab der Öffentlichkeit weggesperrt wurde. Und nun droht ihr selbst eine Verhaftung. Zu ihrer eigenen Sicherheit müssen Nelly und ihre Mutter das Land umgehend verlassen. Früh am Morgen hasten zwei vermummte Gestalten zu einem Bahnhof in der mexikanischen Provinz. Der Himmel ist sternenklar. In weiter Ferne ist Wolfsgeheul zu hören. In letzter Minute erreichen sie den Frühzug an die US-amerikanische Grenze. Zurück in Pittsburgh jedoch schreibt sie unbeirrt weiter. Vorsichtiger ist die junge Frau in ihren Formulierungen nicht geworden. Im Gegenteil. Ihr Blick hat sich verschärft.
Dass solche Dinge an der öffentlichen Presse vorbeigegangen sind, wird die Amerikaner, die an eine freie Presse gewöhnt sind, eher verwundern. Aber die mexikanischen Zeitungen veröffentlichen nie ein kritisches Wort gegen die Regierung oder die Beamten. Und das Volk, das ihnen ausgeliefert ist, wagt nicht, ein Wort gegen sie zu sagen. Mexiko ist nur dem Namen nach eine Republik. In Wirklichkeit ist es eine der schlimmsten Monarchien.
Hier in den USA kann Nelly frei Kritik über die Politik im Nachbarland ausüben und ihrer Arbeit als Investigativjournalistin weiter nachgehen.
Also die Pressefreiheit, also die Möglichkeit, sich ja etwas vielleicht freier zu bewegen und vor allen Dingen dann aber auch nicht weniger sich freier zu bewegen, aber freier zu publizieren. Das war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist so, ich würde sagen, also das war als Grundimpuls und als Möglichkeit der Entwicklung, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Also wenn Pressefreiheit unterdrückt wird und das Pressesystem, das Mediensystem nicht als akzeptierter Bestandteil einer Gesellschaft gesehen wird, dann kann sich natürlich so etwas wie Investigativjournalismus gar nicht erst entwickeln, weil letztendlich man zwar denken könnte, dass man vielleicht in die Felder geht oder in die Bereiche geht, die interessant sind, aber man hat überhaupt keine Möglichkeit, das letztendlich zu distribuieren, also man hat keine Chance, das zu verteilen.
Die Artikel werden noch Monate nach Nellys Rückkehr veröffentlicht und sind sehr erfolgreich. Sie liefern die Grundlage für ihr Buch Six Months in Mexico, das 2 Jahre später erscheinen soll. Trotzdem kann Madden ihr wieder einmal nicht mehr anbieten als eine Stelle im Kulturressort.
Es tut mir leid, Miss Bly. Jeder weitere kritische Artikel bedeutet einen Investor weniger. Mir sind die Hände gebunden.
Mit dieser Stelle gibt sich Nelly nicht mehr zufrieden. Sie trifft eine Entscheidung. Eines Morgens findet Madden eine Karte auf seinem Schreibtisch.
Pittsburgh, den 8. August 1887. Bin unterwegs nach New York City. Behalten Sie mich im Blick. Bleib.
Einfach gekündigt und unterwegs nach New York. So geht der erste Teil des Hörfeatures Nelly Bly, Pionierin des Investigativjournalismus, zu Ende. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es sprachen Lisa Cardinale, Erzählerin, Runa Marold, Nelly Bly, Vanessa Fato, die junge Nelly Bly, Ulrich Hägele, Erasmus Wilson, René Lahit, George Madden, Morris Weckerlin, Schaffner und Peter A. Hendricks, Oliver Lichtwald, John Cockerill, Vanessa Lahit, Tilly Mayard und Louise Schanz und Lisa Fritz in der Rolle der Schwester. Außerdem sprachen die Experten Georg Schild, Oliver Biedlow und Isabel Beer. Zuständig für Ton, Technik und Regie waren Lisa Fritz und Vanessa Lahit. Leitung Ulrich Hägele. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Radio Mikro Europa 2024. Wie es mit Nelly Bly weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Sendung von Radio Mikro Europa, hier auf der Wüstenwelle. Ich verrate nur so viel. Nat King Cole ist nicht der Einzige, der etwas über die Bürgersteige von New York zu erzählen hat. East side, west side, all around the town. The tots sang ring a rosy. London Bridge is falling down. Boys and girls together, me and Mamie O'Rourke, trip the light fantastic on the sidewalks of New York. Down in front of cases, old brown wooden stoop, on a summer's evening we formed a merry group. Boys and girls together, we would sing and waltz while the ginny played the organ on the sidewalks of New York.
Spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in in a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New city that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. It's up to you, New York, New York, New York.
Damit haben wir auch schon das Ende dieser Sendung erreicht. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und schaltet auch nächste Woche wieder ein in den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. An den Reglern saß Valentin Sturm, Redaktion Ulrich Hägele. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Unibibliothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Nicolas Stehle. Bis bald!